7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und gemeinsam schauen wir heute mal auf die Themen der kommenden 23. Woche. Die bringt ein großes Treffen der Private Equity Branche in Berlin. Es steht die Überprüfung der DAX-Indizes an und es gibt einen Zinsentscheid der EZB. Jetzt widmen wir uns aber erstmal einem Thema, das in den letzten Tagen wieder hochgekocht ist, das uns aber schon fast ein Jahrzehnt lang begleitet. Es wird intern im Konzern gerne als die Diesel-Thematik betitelt und Franz Kongbui hat sich das näher angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es geht ja um die Aufarbeitung des Dieselskandals bei Volkswagen. Das Ganze beschäftigt seit geraumer Zeit die Gerichte und jetzt gab es vor wenigen Tagen ein Urteil.
Genau, das Landgericht Braunschweig hat 4 ehemalige VW-Führungskräfte verurteilt, wegen Betrugs im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen. Wie du gesagt hast, die sind ja 2015, vor 10 Jahren, aufgeflogen. 2 von diesen Managern müssen ins Gefängnis, die anderen beiden bekommen Bewährungsstrafen.
Man muss ja aber auch sagen, der prominenteste Name, der ist noch gar nicht genannt worden, Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandschef von VW, der ist noch nicht betroffen von diesen Themen.
Nee, sein Strafprozess ist immer noch ausgesetzt. Gesundheitliche Gründe heißt es. Ob das Verfahren überhaupt fortgesetzt wird, ist unklar.
Jetzt ist das Ganze ja schon seit 10 Jahren auf dem Tablett. Es sind Milliarden an Strafen und an Rückstellungen gezahlt worden. Da ist die Rede von mehr als 33 Milliarden Euro immerhin. Trotzdem hat man ja irgendwie den Eindruck, als ob diese strafrechtliche Aufarbeitung so ein bisschen auf der Stelle tritt.
Ja, den Eindruck kann man kriegen. Es geht ja nicht nur um die Urteile gegen die 4 Führungskräfte. Es geht um ein Gefühl, das viele haben, dass die wirkliche Aufklärung nie stattgefunden hat. Die Justiz arbeitet, aber langsam. Und manche Aussagen im Prozess waren laut dem Gericht sogar vorsätzlich unzutreffend oder ungenau. Also kein Wunder, dass das Gericht auch unzufrieden ist.
Was ja auch ein ganz interessantes Detail ist, VW selber war jetzt in diesem Verfahren gar nicht beteiligt. Die sagen, das habe auch keine direkten Auswirkungen auf andere Zivilverfahren. Da laufen mehrere. Das klingt aber insgesamt auch so, als ob der Konzern das Thema jetzt ganz gerne auch endlich mal abgeschlossen wissen würde, ne?
Klar, das hätten sie gerne, aber so einfach ist das eben nicht. In der Öffentlichkeit ist Dieselgate vielleicht nicht mehr allgegenwärtig, aber das Thema brodelt weiter und auch das Image von VW leidet weiter. Also die Herausforderungen liegen zwar für VW jetzt eher in China oder bei der Elektromobilität, aber so ein Skandal haftet einfach so an und wirft lange Schatten. Das Kapitel ist offiziell noch nicht zu Ende geschrieben und vielleicht wird es das auch nie. Zumindest nicht vollständig. Der von Winterkorn selbst versprochene schonungslose Umgang mit dem Skandal, der ist jedenfalls ausgeblieben.
Ja, den Eindruck kann man bekommen. Wir sprechen uns gleich nochmal weiter. Franz, danke schon mal bis hierhin. Am kommenden Montag richten sich die Blicke nach Berlin. Dort trifft sich die Branche der Finanzinvestoren zur Super-Return-Konferenz und mittendrin wird auch unser Kollege Christoph Ruckamp sein, Reporter bei der Börsenzeitung und heute bei mir im Podcast. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Christoph, die Super-Return, die gilt ja als inzwischen weltweit größtes Treffen der Branche. Wie groß ist denn dieses Event mittlerweile?
Ja, es wird da immer sehr voll. Es sind inzwischen mehr als 5.500 Leute, die da hinkommen. Das sind hauptsächlich institutionelle Investoren und die Vertreter von Private-Equity-Firmen. Aber natürlich sind da auch Berater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater zum Beispiel, solche Leute.
Also schon ordentlich voll. Was sind denn so die großen Themen und was muss man vielleicht auch so im Rahmenprogramm mitgenommen haben?
Ja, es gibt da immer die Vorträge auf großer Bühne. Die sind im Intercontinental Hotel. Das ist aber nur die Kulisse, die nach vorne gezeigt wird. Und hinter den Kulissen werden die Gespräche geführt in den Hotels entlang der Budapester Straße und da treffen sich die Leute, um über Fundraising zu reden und über alles andere, was für die Branche im Moment wichtig ist.
Wie sieht's denn da im Moment aus? Die Branche muss sich ja, wie wir alle, in einem eher volatilen Umfeld gerade bewegen. Drückt das auf die Partystimmung?
Ja, es gibt ja schon seit längerer Zeit für die Private Equity Branche Probleme, weil die Zinsen gestiegen sind. Das gilt für die letzten 3 Jahre und weil die Volatilität an den Aktienmärkten zugenommen hat, ist es auch schwieriger geworden, Bewertungen beim Verkauf von Unternehmensbeteiligungen zu ermitteln. So können sich Verkäufer und Käufer immer seltener einigen. Die Exits gelingen nicht und damit gelingt es auch nicht, den eigenen institutionellen Investoren einen Teil ihres Geldes zurückzugeben. Und das wiederum hat zur Folge, dass die auch nicht in der Stimmung sind, neues Geld für neue Fonds bereitzustellen. Das konnte man jetzt aktuell an den neuesten Zahlen sehen. Im ersten Quartal dieses Jahres ist das Fundraising für die klassischen Buyout-Fonds in der Private-Equity-Branche ist um mehr als ein Drittel eingebrochen. Das drückt tatsächlich auf die Stimmung her.
Du hast ja schon gesagt, es kommen tausende Branchenvertreter dahin. Sind da auch große Namen dabei? Wen könnte man denn kennen?
Ja, absolut. Da sind 500 sicher hochkarätige Führungskräfte dabei. Da ist zum Beispiel Rob Lucas, das ist der CEO von CVC. Das ist eine große europäische Private Equity Gesellschaft, die vor relativ kurzer Zeit in Amsterdam an die Börse gegangen ist selbst. Dann kommt zum Beispiel Orlando Bravo, das ist der Gründer und geschäftsführende Partner bei Thoma Bravo. Das wiederum ist einer der größten Software-Investoren der Welt. Und die haben auch Unternehmen in Deutschland gekauft. Und dann natürlich David Rubenstein. Das ist wirklich ein Urgestein der Branche. Der ist Mitbegründer und Co-Chairman bei Carlyle. Und das ist jemand, der die Branche ja praktisch aus der Taufe gehoben hat.
Also einige Namen für Branchenkenner. Es war ja in den Vorjahren auch immer so, dass es den ein oder anderen Namen gab, der auch einer breiteren Masse durchaus geläufig ist. Ich erinnere mich, im vergangenen Jahr war Kim Kardashian ja vor Ort. Gibt es auch dieses Mal jemanden für den Promi-Faktor, nenne ich es mal?
Ja, das kann man so sagen. Dieses Mal kommt Serena Williams, eine berühmte Tennisspielerin, die 23 Mal den Grand Slam gewonnen hat. Sie ist aber auch Mutter und Unternehmerin und sie ist Investorin und das spielt in Berlin dann natürlich eine Rolle. Sie hat eine Wagniskapitalgesellschaft, die heißt Serena Ventures und verwaltet inzwischen 750 Millionen Dollar. Das hat angefangen mit persönlichen Investments und dann hat sie gemerkt, dass Startups doch auch einen Einfluss auf das alltägliche Leben haben und hat ihre Investments auch so ausgerichtet, dass weibliche und farbige Gründer häufiger eine Chance bekommen. Und darüber wird sie dort in Berlin erzählen. Und sie hat inzwischen mehr als 30 Unternehmen in ihrem Portfolio. Also das könnte ganz interessant sein.
Schon ein ordentliches Portfolio angehäuft. Jetzt ist man in Berlin an den großen Aufgalopp der Private-Equity-Branche gewöhnt. Es wird aber dieses Mal wohl auch ein paar ungeladene Gäste geben. Es haben sich Proteste angekündigt, ne?
Ja, das ist tatsächlich erstaunlicherweise zum ersten Mal der Fall. Und zwar soll es vor dem Interconti eine Aktion geben von Verdi im Verbund mit dem Mieterbund und mit einem Verband der Landwirtschaft und mit der Finanzwende, die ja sonst auch kritische Aktionen gegen oder im Rahmen der Finanzbranche macht. Und die machen da eben was gemeinsam und werden da symbolische Proteste machen.
Das heißt, unmittelbar vor den Hotels dann die Trillerpfeifen, Pappkartons, Traktoren.
Damit würde ich mal rechnen. Ja, genau. Ein Traktor wird da mindestens sein, vielleicht auch mehr.
Jetzt ist ja die Super Return auch für die Teilnehmer selbst, muss man sagen, fast schon ein Investment, was man so hört. Wo stehen wir denn da gerade? Was kostet es, wenn ich als Finanzinvestor da dabei sein will?
Ja, das kommt drauf an, wer man da genau ist. Wenn man institutioneller Investor ist und das Geld gibt für die Fonds, das dann investiert wird, dann kommt man umsonst rein. Wenn man aber zu einer Private Equity Firma gehört und das Geld einsammeln möchte und dann damit Gebühren verdienen will, dann muss man mehrere tausend Euro Eintritt zahlen. Noch mehr ist es, wenn man ein kleines Büro im Interconti haben möchte. Das hat dann vielleicht nur 10 Quadratmeter und eine Pappwand, kostet dann aber trotzdem über 10.000 Euro für eine Woche. Das hat viele Leute geärgert und die haben dann versucht, sich Geld zu sparen, indem sie einen zum Büro ausgebauten Anhänger an die Budapester Straße gestellt haben. Aber das sozusagen schlechte Ende der Geschichte ist, dass die Eigentümer der Super Return dann durch die Hintertür wieder gekommen sind und haben alle ausgebauten Anhänger von dem Anbieter selber angemietet und vermieten die jetzt wieder an die Private Equity Firmen. Das heißt, die Preise draußen an der Budapester Straße sind etwas günstiger, aber billig ist das auch nicht.
Also wir sehen, wie man Geld verdient, haben auch die Veranstalter schon verstanden. Auf jeden Fall wird es sicherlich eine lebhafte Veranstaltung über Tennisstars bis Traktoren. Es ist alles geboten und du wirst für uns vor Ort sein und mal nachhören, was die Branchengranden sich so zu berichten haben und wie sie den Markt einschätzen. Vielen Dank schon mal für den Blick vorab. Das war Christoph Ruhkamp, Reporter bei der Börsenzeitung. Schön, dass du dabei warst. Danke dir.
Vielen Dank.
Wir schauen jetzt mal, was in den nächsten Tagen sonst noch wichtig wird. Franz, am Mittwoch wird die Zusammensetzung in den Indizes der DAX-Familie überprüft. Wie sieht es denn dieses Mal aus? Sind große Veränderungen zu erwarten?
Naja, es geht jetzt im Juni, anders als dann später im September, bloß um mögliche Fast Entries oder Fast Exits. Das heißt, der DAX 40 selbst bleibt voraussichtlich unangetastet.
Das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Vielleicht kannst du es nochmal erklären, warum sind jetzt bei diesen Fast Entries und Exits Änderungen eher weniger wahrscheinlich?
Ja, es handelt sich jetzt um keinen Regular Termin. Im Juni wird die Indexzusammensetzung nur angepasst, wenn es gravierende Abweichungen in der Rangliste gibt. Aber laut den aktuellen Berechnungen, zum Beispiel von Matzke Research, liegen die Werte dafür ziemlich stabil. Da ist kein Kandidat in Sicht, der dramatisch abgestürzt oder durchgestartet wäre. Für September, wenn wieder ein Regular Entry und ein Regular Exit ansteht, deutet sich nach den Berechnungen von Matzke Research allerdings dann ein Abstieg der Porsche AG Vorzüge an. Dafür könnten dann Scout24 oder GEA in die erste Liga aufsteigen. Allerdings können die Aktienkurse natürlich in den kommenden Monaten noch zu einem anderen Ergebnis führen.
Das heißt, im DAX bleibt jetzt zumindest erstmal alles beim Alten. Gibt es denn etwas Bewegung in der zweiten oder dritten Reihe, also sprich MDAX, SDAX?
Ja, tatsächlich wird es im MDAX und SDAX interessanter. Besonders im Fokus steht hierbei der Webhosting-Anbieter Ionos. Der erfüllt aller Voraussicht nach die Kriterien für ein Fast Entry in den MDAX.
Und wenn jemand aufsteigt, muss üblicherweise wie im Fußball jemand absteigen. Wer kommt da in Frage?
Ja, sehr wahrscheinlich Jenoptik. Da gibt's ja keine Relegationsspiele. Die dürften vom MDAX in den SDAX absteigen, wenn sich die Zahlen jetzt nicht nochmal stark verändern.
Und wann treten die Änderungen dann in Kraft?
Ja, die Deutsche Börse gibt die neue Zusammensetzung am 4. Juni um 22 Uhr bekannt. In Kraft treten sie dann zum Handelsbeginn am Montag, dem 23. Juni.
Jetzt gab es ja im Mai auch schon ein bisschen Bewegung im SDAX. Mehrere Unternehmen mussten den Index verlassen, weil sie ihre Jahresabschlüsse zu spät eingereicht hatten. Wie sieht es denn bei denen jetzt aus?
Ja, also Nagarro, Mutares und Stratec waren betroffen und wurden am 9. Mai aus dem SDAX entfernt. Rein formal, weil, wie du sagtest, der Geschäftsbericht nicht rechtzeitig vorlag. Inzwischen haben aber alle drei geliefert und das bedeutet, Nagarro und Mutares könnten im Juni per Fast Entry direkt wieder in den SDAX zurückkehren.
Und wer würde dann wieder raus müssen?
Aktuell sieht es nach Verbio und Medios aus. Die könnten durch den Wiedereinstieg von Nagarro und Mutares verdrängt werden.
Und sagtest du, es waren drei. Was ist mit Stratec? Die haben ja inzwischen auch den Jahresabschluss zumindest nachgereicht, sagen wir mal.
Ja, aber das reicht wahrscheinlich für den Re-Entry nicht. Stratec dürfte die Kriterien aktuell nicht erfüllen, zumindest laut Matzke Research. Das heißt, vorerst noch draußen.
Also in der Zusammenfassung, der DAX eher ruhig, Ionos wahrscheinlich demnächst im MDAX, Jenoptik dafür nur noch im SDAX. Und im SDAX sehen wir voraussichtlich Nagarro und Mutares wieder auf Kosten von Verbio und Medios.
Ganz genau. Und wie immer gilt, das ist alles vorbehaltlich der finalen Kurse und Ranglisten per Monatsende. Es kann sich also nochmal verschieben, aber das ist jetzt das aktuelle Bild.
Am Donnerstag steht dann die nächste EZB-Zinssitzung an. Da geht es ja immer um die Frage, Zinsen hoch oder runter. Und mit einer recht deutlichen Wahrscheinlichkeit sieht es nach einer weiteren Zinssenkung aus, oder?
Genau, das ist davon auszugehen, dass die EZB sehr wahrscheinlich erneut um 25 Basispunkte senken wird. Der Einlagensatz läge dann bei 2% und das wäre die achte Senkung seit Juni 2024. Ein klarer Kurswechsel nach der lang anhaltenden Hochzinsphase.
Jetzt klingen 2% ja erstmal nach einem recht neutralen Fahrwasser, oder täuscht das?
Ja, das sehen viele im EZB-Rat genauso. Der Einlagensatz bei 2% gilt inzwischen als neutraler Zins. Das heißt, er dämpft die Konjunktur nicht mehr, aber er stimuliert sie auch nicht aktiv. Dennoch, da gibt es die Debatte, ist das das Ende der Lockerung oder doch nur eine Zwischenetappe?
Ja, da gibt es im EZB-Rat ja unterschiedliche Sichtweisen, ne?
Interessant ist, die Lager sind nicht mehr so eindeutig wie früher. Der griechische Notenbankchef Stornaras, eigentlich ein Verfechter niedriger Zinsen, kann sich jetzt sogar eine Zinspause im Juli vorstellen. Gleichzeitig bringt Pierre Wunsch aus Belgien, normalerweise eher auf der restriktiven Seite, eine, Zitat, leicht unterstützende Zinspolitik ins Spiel.
Das ist ja tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung, wenn jetzt sogar Wunsch von möglichen Senkungen spricht. Was ist denn sein Argument?
Er befürchtet, dass die Inflation mittelfristig zu niedrig ausfallen könnte. Die Prognosen deuten darauf hin, dass ein Zinsniveau leicht unter 2% sinnvoll sein könnte, um die Inflation im Zielkorridor zu halten. Wunsch hält Marktprognosen, die zum Jahresende von einem Einlagesatz unter 2% ausgehen, für, ich zitiere nochmal, vernünftig.
Jetzt hast du schon gesagt, das Stichwort mittelfristig, das führt natürlich zu der Frage, was sagt denn die EZB zur mittelfristigen Inflationsentwicklung?
Ja, die Antwort gibt's ebenfalls am Donnerstag. Da veröffentlicht die EZB nämlich im Rahmen des Zinsentscheids neue Projektionen zu Inflation und Wachstum. Und diese Projektionen sind für viele Ratsmitglieder das entscheidende Fundament für ihre geldpolitischen Einschätzungen.
Da gab es ja zuletzt auch wieder einen Hinweis von Klaas Knot aus den Niederlanden, ne?
Genau, Knot gehört zu denjenigen, die besonders stark auf die Projektion schauen. Und er sagt ganz klar, ohne glaubwürdige Datenlage gibt es keine Kursänderung. Das zeigt, wie wichtig die Juni-Zahlen sind. Sie könnten den geldpolitischen Pfad für das zweite Halbjahr maßgeblich beeinflussen.
Jetzt sind die Daten das eine, es zählt ja aber auch das große Umfeld. Geopolitische Risiken sind ein wichtiges Thema im Moment, Stichwort Zollkonflikt USA-EU. Wie schaut man denn darauf?
Ja, aktuell sind ja die US-Gegenzölle noch bis zum 9. Juli ausgesetzt. Aber wenn keine Einigung erzielt wird, droht eine Eskalation. Und die EZB rechnet genau das in ihre Überlegungen ein. Denn neue Zölle könnten den Inflationsdruck in der Eurozone wieder erhöhen und gleichzeitig damit das Wachstum bremsen.
Ja, das Negativszenario wären wahrscheinlich höhere Preise, weniger Dynamik.
Genau. Und das macht die Planung der Geldpolitik so komplex. Die EZB muss sehr genau abwägen, ob sie mit weiteren Zinssenkungen gegensteuert oder ob sie sich Flexibilität bewahrt, um auf exogene Schocks wie Handelskonflikte zu reagieren.
Wann wäre denn dann nach der Juni-Sitzung die nächste Gelegenheit zu einer Kurskorrektur?
Die nächste Zinssitzung danach ist am 24. Juli. Und bis dahin dürfte klar sein, wie der Zollkonflikt läuft und ob eine Eskalation tatsächlich erfolgt ist oder eben nicht.
Einige weitere Termine werden in der nächsten Woche noch spannend. Am Sonntag beginnen die Jahreshauptversammlung der International Air Transport Association und der World Air Transport Summit in Neu-Delhi. Am Montag startet in Genf die internationale Arbeitskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Es gibt eine Kapitalmarktkonferenz der BaFin in Frankfurt. Und wie besprochen startet am Montag auch die Super Return in Berlin. Die wird bis zum Freitag dauern. Dienstag ist der Frankfurter Bankentag des Bankenverbandes Mitte. Und in Bonn wird das Urteil gegen den Cum-Ex-Kronzeugen Kai-Uwe Steck erwartet. Am Mittwoch dann, wie angekündigt, die Überprüfung der Zusammensetzung von DAX, MDAX und SDAX. Und am Donnerstag dann der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Da ist die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde für 14.45 Uhr angekündigt. Am Freitag veröffentlicht die Deutsche Bundesbank dann die gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland. Und für die ProSiebenSat.1-Aktionäre endet die Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Media for Europe. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie wie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Das wird der Fahrplan für die kommende 23. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war wegen des Feiertags schon am Mittwoch um 17 Uhr. Und Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche. Und Franz, wir sind dann schon im Juni, ne?
Da winken dann nochmal zwei Feiertage.
Das stimmt. Also gute Perspektiven, vielleicht auch demnächst wieder etwas mehr Sonne. Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder mit dabei sind. Dann sind wir hier wieder am Start und bis dahin machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.